Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Can Hear You. Und heute zu Gast eine Heldin, eine Superheldin, die gar keine Superkräfte hat. Ich begrüße heute bei mir Hanife Ada.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, denn Zeit ist bei dir ein ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Den hast du nur bedingt und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir, wie gesagt, diese Zeit genommen hast und ich habe dich jetzt vorgestellt als Heldin.
Dankeschön.
Heldin ohne Superkräfte. Also das heißt, du wächst über dich hinaus ohne irgendwie... ohne Hilfsmittel.
Ja.
Jetzt hast du mir gerade eben gesagt, du hast in deinem Leben 703 Frauen gerettet.
Ja, drei sind es mittlerweile, ja.
Und du bist die Obfrau von Yetish Bacim.
Ja.
Wofür steht Yetish Bacim?
Yetish Bacim heißt, Yetish heißt eilen, eilen, laufen. Yetish Bacim, Bacim heißt Schwester, Schwester. Eil mir zu Hilfe, Schwester. Yetish Bacim. Das war so unterm Reden immer wieder, die Frauen, sie haben auch gelacht, bitte Yetish Bacim, Yetish, auch zu mir. Ne? Und dann irgendwann hat meine Schwester oder auch die Töchter gesagt, die sagen doch jetzt nur mehr Yetish Bacim zu dir. Warum? Ich habe es damals natürlich bereut, dass ich nicht einen österreichischen Namen genommen habe, ja, weil der Verein ja international ist. Weil ich rette ja nicht nur türkische Frauen, das sind rumänische, ungarische Frauen aus Holland, Afrika, Russland, Ukraine, von der ganzen Welt, ja. Und deswegen haben wir gedacht, na, hätte ich. Aber mittlerweile, ja, Yetish Bacim ist schon sehr.
Ich wollte gerade sagen, also Yetish Bacim steht, also ist eine Anlaufstelle für misshandelte Frauen.
Ja.
Ich habe eingangs gesagt, du hast schon 703 gerettet, wobei man sagen muss, erstmal Hut ab, 703. Ja. Aber jede einzelne Frau ist eigentlich eine zu viel.
Genau.
Weil wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr seid ein Hilfsverein. Mhm. Und da muss ich direkt sagen, wenn du sagst, ich hätte mir da eher einen österreichischen Namen überlegen müssen. Ich finde eigentlich Yetish Bacim bleibt im Kopf.
Wirklich?
Also Hilfsverein,
ja,
finde ich, ist
super.
So, das ist ja eher so gängig.
Dankeschön.
Aber Yetish Bacim, als ich den gestern gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist total interessant.
Ja.
Welche Sprache?
Türkisch.
Auf Türkisch?
Ja, Yetish Bacim. Eil mir zu Hilfe, bitte. Oder
ich,
Schwester, ja.
Ich habe bei Bacim habe ich eher so an da ich noch nicht wusste, was es bedeutet, habe ich zuerst gesagt, Bacim, kommt das von Kuss, irgendwie aus dem Italienischen?
Nein, Bacim ist so halt, Bacim, das sagen oft halt verheiratete Männer auch Bacim, damit man nicht missverstanden wird. Wenn er dich jetzt anspricht bei uns, sagt er zu dir Bacim, obwohl du nicht seine Schwester bist.
Das ist total interessant, ich habe immer gedacht, Schwester heißt Abla.
Ja, Abla ist die große Abla, wenn jemand größer ist wie du. Oder wenn ich jetzt jemand treffe, die älter ist, aber nicht kenne, bitte Abla, Buyur Abla. Das heißt nicht, dass sie unbedingt verwandt sein muss mit mir, ja. Aber Abla ist immer die älter ist als du. Kann man zur eigenen Schwester sagen, auch zur Fremde.
Ich verstehe.
Aha.
Und jetzt muss man sagen, wie lange gibt es den Verein schon?
Also ich bin, Nora, wie ich dir erzählt habe, ich bin eine Gewaltüberlebende. Ich habe Gewalt überlebt, ja. Dadurch, dass ich Gewalt überlebt habe und ich habe 28 Jahre lang Gewalt gehabt in der Familie, ist egal wie es war, psychische Gewalt, da ist ein Mann, der dir dauernd sagt, wie hässlich du bist oder das kannst du nicht gut oder das machst du nicht gut und dann kommt wieder ein Zeit, da bin ich die Schönste, die Beste, also ein Mann, der so krank im Kopf ist, ja, und ich habe immer geglaubt, das ist alles normal, was der macht. Obwohl mein Vater meine Mutter anders behandelt hat. Ich habe immer geglaubt, dass jeder Ehemann ist wie mein Vater, ja. Aber dann habe ich mir gedacht, war bei meinem Papa was falsch und der macht das richtig. Weil du nicht weißt, weil du warst erst 14, du kennst nichts anderes, ja. Und nach außen habe ich immer die Glückliche gespielt. Ich habe mir oft ein Make-up draufgegeben und so, weil das ja immer, ich bin so erzogen worden, was sagen die Nachbarn, was sagen die Verwandten. Weißt du, wie wurscht mir das heute ist, Nora?
Das sollte es auch sein.
Weißt du,
Ich finde, du hast jetzt gerade gesagt, du bist eine Gewaltüberlebende. Wir sollten das schon auch beim Namen nennen. Du hast einen Mordversuch überlebt.
Ja.
Also einen Femizid.
Ja, ja, mehrere. Also, weil ich habe ja nachher dann, wie ich immer gesund geworden bin, das war auch ein Mordversuch. Weil ich habe immer geglaubt, das war jetzt ein Albtraum, wo er dann am nächsten Tag gesagt hat, Schatz, ich wollte dich nur zudecken, habe ich dich erschreckt. Wo er mir das dann am Telefon bestätigt, weil im Traum habe ich gesehen, wie mich jemand mit Ding, Polster. Und dann stehe ich auf und laufe, ich sehe ihn laufen. Und ich dachte mir, nein, weil der, der jetzt da war, will mich töten. Und ich will ihm meinen Traum erzählen, weil das unglaublich ist. Und er sagt mir am Telefon, na Schatz, habe ich dich erschreckt, ich wollte dich zudecken. Also nachhinein, wie dieser Tag passiert ist, weiß ich, dass das auch ein Anschlag war.
Also das war, das
bedeutet... Es waren schon mehrere also Anschläge auf mich, ja.
Genau, du warst also 28 Jahre ja. in einer Beziehung verheiratet, bist mit 14, 15 quasi ja. schon mit diesem Mann zusammengekommen. Ja. Also sprich, hattest keinerlei Erfahrung, wie Nein. eine Beziehung...
Wenn ich den nicht geheiratet hätte, Nora, hätte ich den Cousin müssen heiraten. Um das davon zu kommen, leider, habe ich diesen Schritt gemacht. Wo dann die Familie dich ausstoßt, außer deinem Vater. Also aber das, alle.
Das heißt, du hast gedacht, okay, ich gehe auf die safe Variante, ja. ich heirate nicht den Cousin. Ja. Dann ist, kommt quasi, ja. in Anführungszeichen, ja. der Retter. Du sagst, mhm. okay, den nehme ich. Und dann ist es eigentlich schlimmer als das, was
der
du dir hättest
vorstellen können. Der hat mich schon in der Hochzeitsnacht im Brautkleid geschlagen. Im Brautkleid.
Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Verständnis. Der war nicht ausgesucht, den Nein. hast du kennengelernt ja. im Bus, ja. habe ich das richtig ja, verstanden? Ja. Ja. Genau, du hast ihn im Bus kennengelernt.
Und habe ihm gesagt, sie wollen mich mit meinem Cousin verloben. Und er hat mir erzählt, dass sein Bruder ihn hier verheiraten will, mit einer Österreicherin, wegen seiner Papiere, weil er ist noch zum Studieren gekommen, er war 4 Jahre älter als ich. Ich war 14, er war 18, also wie wir geheiratet haben, also standesamtlich ist er nicht möglich. Also Hochzeit, ne? Brautkleid und so. War er 19, ich 15, war ich schon schwanger. Ne?
Ihr wart Kinder.
Ja, 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 ja. Geschlagen hat er mich deswegen, weil ich nicht gewusst habe, was er vorhat mit mir in dieser Nacht. Weil ich wurde nicht so richtig aufgeklärt. Ja, ich habe schon einiges gewusst, ich weiß nicht, wie weit man das teilen kann. Und bis ich mir dann klar wurde, was er vorhat mit mir, ja, und dann hat er mich geschlagen, dass ich mich so... dass ich, warum ich so tue und dass das nicht normal ist, dass ich das nicht kenne und nicht weiß. Ich habe geglaubt, man küsst sich und man ist zärtlich, ne? Ja, das war eine Vergewaltigung, 3 Nächte hat es gedauert. Ich war verletzt. Hat niemand nach mir gesehen. Ich war zu Hause, hab geblutet.
Also ich bin selten sprachlos und in Interviews sowieso, aber jetzt muss man ja sagen, eine 15-Jährige auch mit Aufklärung, hat ja prinzipiell so keine Erfahrung, ja. so sage ich jetzt mal großteils, dann plötzlich einen Partner zu haben.
Ja, Nora, das ist nicht die Geschichte bei mir auf, weil viele werden sagen, ach, die steht, sitzt dort und erzählt das sowas Intimes, sowas Privates, aber ist mir ganz egal. Ich kann dir von einer anderen Frau kurz was sagen. Sie ist 42, hat 6 Kinder und sie weiß nicht, was Orgasmus ist. Sie kennt das nicht. Sie kennt das nicht. Jetzt kannst du dir das vorstellen, ja? Ich war ein bisschen jünger. Mit 36 habe ich es kennengelernt. Das ist so. Es gibt viele Frauen, die das nicht wissen, was das ist. Weil sie glauben, dass das hat nur der Mann und nicht die Frau. Und das in der heutigen Zeit. Diese Frau habe ich letzte Woche gedolmetscht. Sie weiß das nicht. Sie hat sich geschämt, hat ihr Tuch über ihre Nase gegeben, hat gesagt, aber ich schäme mich ja auf. Habe ich gesagt, dafür brauchst du dich nicht schämen. Das ist ganz wichtig für deine Seele und Gesundheit, dass du das auch hast. Wenn ich mit meinem Mann darüber spreche, ich weiß nicht, wie er das auffällt. Ich habe gesagt, du musst mit ihm sprechen. Du musst das sagen. Es ist traurig.
Und hinzu kommt ja, also abgesehen von der seelischen Grausamkeit, wo du ja sagst, die Frau ist 42, die ist... Ja,
die kennt das nicht. Die kennt und ich glaube ihr das, weißt du, warum ich ihr das glaube? Weil ich das auch nicht gekannt habe.
Ja, aber worauf ich hinaus will, zu der seelischen Grausamkeit, die ja wirklich schlimm ist, also ja. ich finde gerade gar keine Worte dafür, muss man sagen, werden diese Frauen ja auch noch also sind die auch noch einem gewalttätigen ja. Ehemann unterlegen ja, ja. oder gewalttätigen genau so, ja. Ehepartner, Partner, ja, ja. Stiefvater. Ja. Da gibt es ja die schlimmsten Geschichten. Also ja. ich durfte ja im Vorgespräch schon ein bisschen was erfahren. Ich sage jetzt bewusst, ich durfte. Habe allerdings gemerkt, dass es mich so mitgenommen hat. Ja. Wir haben vor 2 Tagen gesprochen. Ich habe 2 Tage nicht schlafen können, weil mich diese Schicksale, und dabei hast du mir vielleicht von 2, 3 Frauen erzählt und auch von deinem Schicksal. Und dann höre ich, du hast 703 Frauen gerettet, und die Liste ist lang und es geht noch immer weiter.
Ja. Ich möchte mit retten meine ich auch, Nora, wir schreiben alle Namen auf, wir tun Liste machen. Auch wenn ich jetzt eine Frau vom Park nehme und zum Flughafen bringe, habe ich sie auch, die steht auch in meiner Liste. Das heißt nicht jetzt, dass ich 703 ins Frauenhaus gebracht habe oder was, ja. Mit retten meine ich wirklich gerettet. Ich habe zum Beispiel für die Frau 2-mal Flohmarkt gemacht, damit ich ihr Tickets kaufen kann. Oder ich habe die Frau untergebracht bei meiner Freundin und Lebensmittel eingekauft. Oder gebettelt, also zu meinen Brüdern gegangen, könnt ihr bitte einen Arztbesuch zahlen, weil die kommt jetzt von Rumänien und hat Verletzungen. Die kommt jetzt aus Holland, hat Verletzungen. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr bitte jetzt, und meine Brüder haben oft die ärztlichen Kosten übernommen oder andere Geschäftsleute, ja, wurde ich dann. Und die schreibe ich alle auf meine Liste. Egal, wie ich sie berühre, ja?
Das ist auch ganz wichtig, weil für mich ist Helfen steht jetzt nicht für mich im Vordergrund im Sinne von, die habe ich jetzt mit der Sache gerettet oder sonstiges, sondern deine Hilfsbereitschaft geht ins Unermessliche. Aber ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Du hast gesagt, damals war das so, was sagt die Familie, was sagt die Verwandtschaft, was sagt die Gesellschaft? Das ist dir heute egal. Wie lange hast du dafür gebraucht? Weil du hast ja 28 Jahre, das muss man ganz kurz, würde ich darauf eingehen. Du warst 28 Jahre, also fast 30 Jahre in einer gewalttätigen Beziehung. Mhm. Du bist einem Mordversuch schlussendlich der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat.
Er hat den Schlussstrich gezogen.
Genau.
Das ist das Traurige, weil ich hätte müssen den Schlussstrich ziehen. Er hat den Schlussstrich gezogen. Weil ich habe ja die Warnsignale alle gesehen, alle gewusst. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das hat er auch gesagt, Nora, wenn die Polizei in unsere Gasse mal kommt, ja, er bringt entweder meinen Sohn um, er geht zum Training, findet ihn, er braucht nur das sehen. Und auch wenn ein Nachbar da gerufen hat, versehentlich, er hat sogar gedroht, wenn die Polizei versehentlich in unserer Gasse ist, wird er das machen.
Aber wie lebt man denn dann? Weil ich meine, die Polizei fährt öfter durch Wiener Straßen.
Da immer wieder, wenn ich jetzt mit ihm unterwegs war und die Polizei da, und ich habe immer Angst gehabt, dass er glaubt, ich habe jetzt die Polizei gerufen
oder was.
Aber
das zeigt ja, dass er schon wusste, dass er Dinge falsch macht.
Ja, natürlich.
Aber dich natürlich eingeschüchtert hat und klein gehalten hat. Weil genau für ihn warst du wahrscheinlich immer noch so diese 14, 15-Jährige, die keine Ahnung vom Leben hatte.
Genau. Aber mir ist auch, dadurch, dass uns finanziell gut gegangen ist, durch meinen Vater, weil er hat auch noch nachher unterstützt, er hat 11 LKWs gehabt, und ich bin immer oft mit meinen Kindern, deswegen, die Phyllis kennt in der Türkei alle Hotels, ich habe sie gepackt und weg. Es war ihm auch recht, weil das weiß ich heute, weil er eine Freundin gehabt hat. Er hat mich mit meiner besten Freundin auch betrogen. Also es hat ihm gut gepasst, dass ich immer weg war, und diese Zeiten waren schön, Nora. Weil da war ich mit meinen Kindern. Wenn du sie bei Phyllis fragst, in welche Hotels als Kind die Mama sie gebracht hat, sie wird sagen, alle Hotels in der Türkei.
Und jetzt, weißt du, was ich meine?
Und das waren diese Zeiten, die mit meinen Kindern uns zusammengeschweißt haben.
Haben die Kinder das überhaupt gecheckt, warum du jetzt in diesen Hotels warst?
Na, die haben das alle gewusst. Er hat ja die Kinder auch geschlagen. Er hat ja meine Töchter auch geschlagen.
Das heißt, du hast 28 Jahre geschwiegen.
Ja.
Er hat auch einen Satz gesagt, bis in den Tod.
Mhm,
also ich meine, wenn ich mir jetzt mal so überlege, wenn man normalerweise heiratet, dann ist man am Altar und sagt, bis der Tod euch scheidet, in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und dann gibt man sich dieses eheliche Versprechen. Mhm. Bei dir hat es allerdings einen ganz negativen Beigeschmack, weil er meinte das ernst, bis in den Tod.
Und er hat gesagt, mit Kefen kommst du hier raus. Kefen ist, wenn ein Muslime gestorben ist, kriegt er dieser 2 Meter Stoff.
Ja.
Das ist ein Kefen. Mhm. Und viele Mütter machen diesen Fehler. Sie sagen, dein Brautkleid ist ein Kefen. Und das ist so schier. Das ist so hässlich. Das gibt heute noch Mütter, die das sagen. Das heißt, du bist deinem Mann hörig. Du bleibst bei ihm bis zum Tode. Aber ich sage Mütter, sie sollen in dem Brautkleid eine Tasche nähen und dort den Hausschlüssel reingeben, dass die Tochter immer wieder zurückkommen kann.
Das ist ja
nicht sagen, das ist dein Kefen, sondern in die innere Tasche innere Teil vom Brautkleid ein Tascherl nähen und einen Schlüssel da reingeben. Muss nicht zum Hausschlüssel sein, ein Symbol. Mein Kind, hier hast du den Schlüssel. Egal wie, auch wenn der nicht grausliches gewalttätig ist. Wenn ich auch nicht mal liebe diesen Mann, hört sich das auf. Keiner kann dich zu einer Ehe zwingen, der bis zum Tode ist. Keiner kann dich das. Egal welcher Grund. Auch das gilt auch für den Mann. Er soll gehen, wenn er sie nicht mag.
Und das ist ja faszinierend. Also faszinierend ist das falsche Wort. Aber er hatte eine Freundin, also sprich, er hat dich betrogen mit deiner besten Freundin.
Ja, mit mehrere, nicht nur eine.
Aber hat dich nicht gehen lassen. Ja. Das wäre ja das Einfachste gewesen zu sagen, du.
Ja, genau.
Du, ich habe eine Partnerin, es passt nicht mal, tschüss, auf Wiedersehen.
Ich hatte Sicherheit in seinem Leben wahrscheinlich, auch finanziell. Alles mögliche. Es kommt ja alles von mir. Das Finanzielle auch von meinem Vater, mit Grundstücke damals und so, ja. Und denn das Todesurteil so richtig, Nora, habe ich dann erst bekommen, wie er dann alles verspielt hat. Weil sein Plan war, weil er hat alles verspielt, das wusste ich nicht, dass die 11 LKWs, mein Vater hat ein Grundstück in Istanbul uns damals verpacht. Wir haben das gekauft und einem Makler gegeben, wir haben 18 Wohnungen gekriegt. Jetzt musst du dir vorstellen, meine Kinder müssten heute ein Leben lang nicht mehr arbeiten. Wir haben für ein Grundstück 18 Wohnungen, das hat er alles verspielt. Und sein Plan war das Haus, wo ich wohne. Das Haus. Und 1,5 Millionen Euro hat er eine Versicherung abgeschlossen. Und 6 Monate lang war dieser Mann so freundlich zu mir, Nora. Er hat Blumen nach Hause gebracht. Dadurch, dass ich eine Behinderung am rechten Fuß habe, er hat mir meinen Fuß massiert. Dieser Mann hat mich nie lieb angefasst. Der hat meinen Fuß massiert. Ich habe mir gedacht, oh Gott, ist das dieser Mann, mit dem ich mich vor 30 Jahren verliebt habe? Ist das dieser Mann? Kehrt der zurück? Wird er lieb? Weil die ersten paar Wochen war er lieb in der Verlobungszeit, ja? Und nur meine Jasmin hat gesagt, die kennst du nicht, du kennst die Phyllis.
Genau.
Die Jasmin hat dann Psychologie studiert, um eben so Frauen zu helfen. Und sie hat gesagt, Mama, dieser Mann, weil sie hat nie Vater zu ihm gesagt, führt ein teuflisches Plan. Weil, und ich habe gesagt, warum sagst du das? Ich habe ihn beten gesehen. Und beten ist bei uns Muslimen 5-mal am Tag, Nora, du kennst das. Aber mein Vater hat ein Leben lang gebetet und war ein guter Mensch, ein guter Muslime. Ich habe gesagt, sei froh, Jasmin, du hast ihn wirklich beten gesehen. Ja, Mama. Und weißt du, wenn der Teufel anfängt zum Beten, dann hat er viele Schuldgefühle. Das hat meine Tochter. Die hat immer gesagt, hör auf, Jasmin, er könnte dich hören, hör auf, sag nicht so. Nein, Mama, bitte pass auf, ich habe so Angst. Bei jedem Anruf zittert mein ganzer Körper.
Das heißt, die Kinder waren ja dann ab dem Zeitpunkt waren ja. Die ja schon ausgezogen.
Ja, Jasmin hat noch bei mir gelebt, ja.
Das die heißt, schon, die hatten dann...
Nein, die waren ja alle noch bei mir.
Die waren alle bei dir. Aber die hatten Angst, das
die
Haus...
Die Phyllis war verheiratet.
Genau, das heißt, die hatten ja. Angst, das Haus zu verlassen.
Ja.
Und die Nachricht kommt, der hat was ganz Schlimmes getan.
Oder es hat nie gegeben, Nora, zum Beispiel, dass bei uns... Ich habe 2, 3 Arten von Essen gekocht, ja, wenn einmal Nudeln waren. Da ist mein Fuß her und hat das so umgeschmissen. Weil er gesagt hat, kannst du keinen Farm, sind wir so arm, dass wir Nudeln essen? Ja? Oder dann in dieser Zeit, die 6 Monate, ruft er mich an, Schatzi, brauchst du nicht kochen, ich bring uns was. Das war mir alles neu. Oder er sagt, Schatzi, heute gehen wir Fisch essen. Oh Gott, habe ich mir gedacht, wo hat der sich angehaut oder was ist passiert?
Nach 30 Jahren geht man eigentlich davon aus, da wird sich nichts mehr ändern.
Ja, und ich habe mir gedacht, weil ich eben so ein guter Mensch bin, weil ich meinen Eltern so, mein Vater so gut ist und seine Gebete, der Allah hat ihn erhört und ihm so verkehrt, also kein Kehrt, ne?
Ja, ja.
Sagt man verkehrt. Dabei war das, Jasmin hat recht gehabt. Er hat meinen Tod geplant. Auch dieser Tag, also ich will nicht so
also
darin.
Also 6 Monate?
Ja.
Den Plan gehabt, dich zu töten?
Ja,
und das Stichwort ist eine Lebensversicherung.
Ja, alles Mögliche. Ich habe auch in diese 6 Monate auch von einem Sparbuch, was wir gehabt haben, den Losungswort gesagt, das hätte ich vorher nie gesagt. Also so manipuliert hat er mich.
Genau, genau. Der hat dich in diesen 6 Monaten und man hat
so
ja dann 30 Jahre...
Er hat auch geweint und ich habe ihm noch nie weinen gesehen. So genommen und entschuldigt für all die Jahre, was er mir angetan hat. Ich habe mich noch schuldig gefühlt, Nora. Ich habe mich noch schuldig gefühlt. Ich habe mir gedacht, wie kann ein Mann so weinen und das geht nicht. Und ich habe ihm dazu Und ich habe ihm noch genommen und habe gesagt, es wird alles gut.
Ich hab Gänsehaut von Kopf bis Fuß und mir fällt es auch so schwer, jetzt irgendwie nicht zu weinen und weil es berührt mich unfassbar. Weil ich kenne die Geschichte, die dann passiert ist, also der Mordversuch und deine Kinder haben geistesgegenwärtig reagiert. Ja. Sie hatten dieses Bauchgefühl. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen da nicht konkret drauf ein. Du hattest kaum Überlebenschancen.
Ja.
Du warst im
Koma. Ich habe es überlebt, ja.
Du warst im Koma.
Drei
dann?
Tage, ja, so kurz und ja.
Aber du hast es überlebt, aber dann kommt ja der nächste Punkt. Man zeigt ihn ja an, beziehungsweise man trifft sich dann vor Gericht. Mhm. Dieser Mann ist frei.
Ja,
dein Peiniger ist frei.
Weißt du warum? Weil so wie ich sprechen konnte, habe ich gesagt, es war ein Einbrecher. Ich habe die Polizei angelogen, auch wenn ich nicht da war.
Warum?
Weil er das nach einem Einbruch gemacht hat. Er hat das nach einem Einbruch aussehen lassen. Und er hat dann gesagt, wie ich ihm dann auch das alles runtergerissen habe und auch gekratzt habe. Ich habe gesagt, Mehmet, warum machst du das?
Genau, er hat dich ja mit Maske, auf Einbruch attackiert, in den Keller gezogen.
In Keller hat das stattgefunden. Und es hat auch, ich habe nicht gewusst, ob jemand noch zweiter oben ist, weil man hat Geräusche gehört, ja, aber er hat immer nur auf mich aufgeschlagen. Mein Blut hat überall gespritzt, auf die ganzen Wände.
Es gibt ja auch einige Bilder von dir, die du auch neulich in einem anderen Interview gezeigt hast. Ja. Das machen wir jetzt nicht, weil wir sind wirklich sehr... Ich merke, wie nah es dir geht, immer wieder darüber zu sprechen. Aber ich wollte nur sagen, also 28 Jahre, 30 Jahre.
Ich kann mich an einen Satz erinnern, Nora, das begleitet mich immer noch. Und das habe ich letztens meinem Sohn gesagt. Und da hat er mich lange genommen und hat gesagt, ich bin bei dir, Mama. Er hat immer gesagt, ich habe immer gesagt Emre, weil Emre war für ihn wichtig und für mich der Jüngste, der mich braucht, weil die Mädchen waren groß, aber Emre braucht mich. Ja. Ob das jetzt Emre wäre, Aisha wäre, war das ganz egal, aber er braucht mich, weil er der Jüngste ist.
Also diesen Überlebenstrieb für den Jüngsten, für das jüngste Kind.
10, 11 Jahre war er da. Ne? Emre wird dich vergessen in 2 Jahren. Und das habe ich so, weil ich war verletzt am Kopf, wie weit, Nasebruch, Nase hier, ist egal. Es war schwerste Verletzungen im Gesicht. Aber ich habe immer dieses Emre wird dich vergessen. Aber auch in der Rettung oder wie sie mich wegführen oder wie der Papa in mir reinspricht oder der ist runtergeflogen aus der Türkei, weil die waren, er hat einen Zeitpunkt ausgesucht, wo die Familie alle nicht da waren. Alle verreist waren, ja.
Der Klassiker, alles, da kann er seinen Plan durchziehen.
Da ohne hat er gesagt, Emre wird dich in 2 Jahren vergessen. Und einmal, wie ich dann so geheilt war, habe ich den Emre gesagt, jetzt musst du mir, das ist natürlich falsch, einem 11-jährigen Kind das zu sagen, habe ich gesagt, Emre, wenn das jetzt schief gegangen wäre, hättest du mich vergessen. Niemals, Mama, niemals. Wie konntest du das glauben? Aber er hat das gesagt, habe ich gesagt. Das hat er, weil er sein, das ist sein Charakter, Mama. Sein Charakter. Er definiert auch den Namen nicht mit ihm. Weil unsere größte Rache an ihm wäre gewesen, den Namen wechseln, ja?
Ja, genau.
Aber er definiert ihn nicht mit ihm. Er liebt diesen Namen, aber nicht, weil er so geheißen hat.
Das wäre das Nächste, also da komme ich als Nächstes zu, ne, was die Kinder angeht. Aber ich würde gerne nochmal wissen, als ich gehört habe, dann gab es diese Gerichtsverhandlung, und ein österreichisches Gericht verurteilt diesen Mann nicht.
Ja. Warum? Obwohl der Richter, schade, dass du nicht mit der Jasmin reden kannst, weil die Jasmin, die erzählt das so schön, weil die war ja dabei und ich war im anderen Raum oder im Spital, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an ein Gericht erinnern mit Gewaltschutzzentrum, war jemand bei mir, ja. So verschwommen kann ich mich erinnern. Aber meine Jasmin erzählt mir, der Richter hat sich zurückgezogen, hat so den Stift vor und hat gesagt, Herr Ader, Sie haben als Mann versagt, als Vater versagt, als Ehemann versagt. Ich glaube diesen 3 Kindern, aber nicht Ihnen. Und ich glaube doch, dass Sie die Frau Ader versucht haben zu töten. Und ich glaube doch, dass das keine Einbrecher waren, sondern Sie waren es. Sie, Herr Ader. Und weil meine Tochter hat auch das blutbeschmierte Sachen von ihm auch.
Das Gewand, ja.
Weil der hat das Gewand ja zu Hause gelassen, weil er geglaubt hat, ich überlebe das nicht, der wird sowieso reinkommen. Aber meine Tochter Jasmin war schlau, hat das ganze Blutige von ihm in einen Müllsack und hat es dem Gericht gebracht.
Also quasi Spurensicherung.
Genau. Und er hat gesagt, Ja, meine Frau ist die Stiegen runtergefallen. Ich bin die Stiegen runtergefallen, er hat mich hochgehoben.
Deswegen die Blutspuren
ja,
an seinem
die
Körper,
Nase.
Natürlich, natürlich.
Und dann
ja.
sagt der Richter, von der einen Nase kann man so viel Blut verlieren, Herr, Herr. Ich weiß nicht, was nachher passiert. Vielleicht Einbrecher oder vielleicht hat meine Frau selber geschlagen noch mehr. Das war ja das Schlimmste, hat diese Welt gesagt. Mama, wie gesagt, dass du dir dann nachher selber wehgetan hast und so. Er war krank im Kopf, Nora. Er war
und
krank. Heute weiß ich
er lebt heute noch in Wien?
Ich weiß es nicht.
Weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Ich habe einmal gehört, weil mein Vater hat gesagt zu mir, nach Jahren habe ich gesagt, Papa, ich bin jetzt so stark, kann ich mir einen Anwalt nehmen? Eine Frau hätte ich genommen als Anwalt. Kann ich mir einen Anwalt nehmen und alle Beweise zusammensammeln und noch einmal vor Gericht gehen? Papa, lass mich das machen, weil ich brauche das. Und er hat gesagt, nein, du ziehst meine Kinder, also die Kinder, meine Kinder, weil die haben meinen Vater geliebt wie der Vater.
Ja, das
der Opa war alles,
der
aber
Opa,
der hat uns
ja.
nicht schützen können. Ne? Er war so, er hat auch damals bei seinen Brüdern sich nicht schützen können. Die haben ihn nach Österreich geholt, er hat alles gemacht, was die gesagt haben. Zum Schluss war er wie ich, der Löwe, ja,
ja
aber es war zu spät.
Das ist immer zu spät,
er hat sich immer entschuldigt. Meine Jasmin sagt, Mama, Opa hat sich immer bei uns entschuldigt, dass er dich nicht schützen konnte. Immer hat er das gemacht.
Das ist ja schön, dass wenigstens dann so dieses diese Beziehung zwischen deinen Eltern oder deinem
ja,
Vater,
Vater
und dir dann quasi, ja, wie soll ich sagen, mit der Entschuldigung doch ins Reine gekommen
ja.
ist und Eltern haben ja dann auch, wissen dann auch irgendwann, dass
Meinem
sie Fehler
Papa
gemacht haben.
Das.
Und
Mama nicht. Mama entschuldigt sich für gar nichts auf dieser Erde. Mama ist meine Mama ist, Gott soll sie beschützen, immer der Meinung, sie hat recht. Ja, aber mein Vater hat nie gesagt. Er hat immer gesagt, sogar der Prophet hat nicht wollen, dass man sagt, er hat immer recht. Warum? Wer bin ich gegen den Prophet Mohammed, hat er gesagt, mein Papa. Wer bin ich? Ein kleiner Sünder. Mein Vater war ein
weiser Mann.
Ein Gläubiger, vor dem hast du auch Alkohol trinken können, der hätte nichts gesagt, Nora, das ist Sünde. Das macht man nicht, gar nichts. Er hat einmal gemerkt, dass ich rauche. Hat mir Zigaretten versteckt irgendwo, hat wie ein vergessenen Arbeiter, sag ich, Papa, ich rauche ja nicht. Du hast Zahnschmerzen, hast gesagt, und dann zwinkert er, dass die Mama, du sie nicht, ja, ich weiß, was ihr da, also er hat sogar mir Zigaretten gegeben mit 18, 19, ne?
Also
die ich ihn besucht habe. Er war der Freund,
ja.
Die Freundin, die Mama, die Schwester, alles war er.
Aber das muss ich sagen, ist schön zu hören, dass es eine männliche Person
ja.
in deinem Leben gab,
ja, Vorbild.
zu der du aufschauen
ja.
konntest, die Freund war,
ja.
Vaterfigur,
mhm.
alles mögliche, dass man halt nicht immer so pauschal sagt, alle Männer sind schlecht,
nein.
Ne? Weil man es vielleicht von den Eltern, aus dem Elternhaus so kennt.
Wir waren vier Geschwister, natürlich waren wir auch schlimm. Meine Mutter hatte nicht die Kraft oft, wir haben den Schlapfen zu spüren bekommen. Sie hat den Schlapfen genommen, bumm, wir haben sie getroffen, hat, ist egal. Hauptsache, sie hat einen von uns getroffen, ja? Und wenn sie nicht getroffen hat, sie auch den Nudelwalker genommen und nachgelaufen. Und mein Vater war der, gesagt hat, bitte lass die Kinder, hau sie nicht. Heute ist Donnerstag, immer irgendein heiligen Tag, heute ist Freitag. Nur, dass die Mama Ruhe gibt, ja? Also er hat uns gern gesehen, das ist nicht schlimm gewesen für den Papa. Das waren Kinder. Sie hat gesagt, Mama, die können nicht auf den Hintern sitzen wie du, Mama. Lass sie spielen.
Jetzt kommen wir, weil du gerade Kinder sagst, das Stichwort deine Kinder, die haben das erlebt, die wurden geschlagen. Jetzt kenne ich unter anderem also eine Tochter von dir und weiß aber, was deine anderen Kinder alle so machen, sind einfach so gut erzogene,
Danke.
Selbstbewusste, mitten im Leben
ja.
stehende
ja.
Kinder, kann man ja schon gar nicht mehr sagen.
Ja.
Erwachsene, wie haben die das weggesteckt?
Weil die
wurden ja auch geschlagen.
Naja, die Sibel, die ich gerade zum Flughafen gebracht habe, nach Kanada. Du musst vorstellen, sie hat als Rucksack, ich zeige dir ein Foto, ihre Präsentation, das ganze Arbeit vom
genau.
Master hat sie gestern geschafft.
Die fliegt.
Wieder zweite oder dritte Master. Ich komme nicht mehr nach, so brav ist sie.
Die ist
sie macht ja den Doktortitel in der Hirnforschung.
Genau,
ja.
in der Hirnforschung.
Sie ist, ja, sie ist Hirnforscherin und Wissenschaftlerin und hat schon so viele Preise gewonnen.
Und fliegt jetzt zu einem Kongress nach Kanada?
Ist schon weg in der Früh, ja, Kanada. Und sie hätte gehabt bei meiner Mathentat die Bachelorprüfung in 2 Tagen. Hat ein Kübel Wasser genommen, hat mir die Jasmin erzählt und dann sie auch bestätigt und 2 oder 3 Tage lang mein Blut gewaschen. Von oberster Stiege bis runter.
Und eigentlich wäre die Bachelorarbeit in 2 Tagen.
Ja,
und
hat sie geschafft.
Sie hat
ja Bachelorarbeit geschafft. Sie hat geschafft.
Ich habe so den höchsten Respekt davor, entschuldige, ich habe so den höchsten Respekt davor, weil
sie hat ihn abgöttisch gehasst. Sie hat ihm zeigen, also nicht nur die Rache, die Isabel war immer schon gescheit, ja. Auch wenn er sie geschlagen hat, wo man gesehen hat, sie blutet vom Ohr oder dass die Ohrringe haben mir, ne, hat sie gesagt, du, das tut gar nicht weh, du willst, dass ich weine nicht.
Stark.
Genauso an dem Tag, wie sie mein Blut wegwischt, die Jasmin hat gesagt, ich habe es nur nicht gepackt, weil sie auf der Seite immer dann gelernt hat. Das war dieses Faust auf FIFA-7, ne? Du kannst uns nicht verletzen, wir werden gewinnen.
Und jetzt habe ich mit vielen Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen gesprochen, die witzigerweise im Vorfeld, da kannte ich dich noch gar nicht, mal darüber gesprochen und auch mit einem Anwalt, wie das ist, wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn Kinder aus so einer Familie kommen und sich mit dem Nachnamen eben nicht identifizieren können, im Gegenteil, damit halt nur Gewalt assoziieren, was man da machen kann. Und zu dem damaligen Zeitpunkt sagte der Anwalt zu mir, es muss schon schwerwiegende Gründe geben, wie zum Beispiel der Vater ist ein Jack the Ripper zum Beispiel,
ja, ja.
Und das steht in allen Zeitungen und man weiß, dass die Kinder von ihm sind.
Ja.
Dann ist das eine Ausnahmeregelung, dass die Kinder den Namen ändern können. Mhm. Andernfalls durch eine Adoption.
Mhm.
Das ist mir persönlich sauer aufgestoßen, weil ich einfach gesagt habe, also es heißt jetzt, ich könnte mir einen neuen Partner nehmen, heiraten und meine Kinder würden durch die Adoption den Namen dieses Mannes bekommen, der ihnen in erster Linie ja fremd ist. Aber ich als Mutter kann ihnen nicht meinen Namen geben. Das stößt mir wirklich sauer auf, weil ich einfach da persönlich mich angegriffen fühle, weil ich sage, also eine Adoption geht, ein fremder Mensch in Anführungszeichen, weil ich mich für ihn entschieden habe. Aber meine Kinder können meinen Nachnamen nicht haben, sondern müssen dann quasi den Namen des Vaters
das
behalten.
Das könnte ich vielleicht in Österreich schon durchsetzen, Nora. Aber meine Kinder definieren diesen Namen nicht mit ihm. Ich heiße schon längst Erdem. Ich heiße wie mein Vater.
Wie dein Vater, ja.
Aber ich möchte nicht anders heißen als mein Sohn oder als meine Tochter. Ich will das nicht. Das sind meine Kinder. Ich definiere das wieder anders. Wir verbinden diesen Namen nicht mit diesem Teufel. Diesen Namen können wir auch mit der Fatma, die Liebe, die Nichte von ihm, die von seinem Bruder, die Tochter, die lieben wir über alles. Das ist die zweite Mama von meinen Kindern. Die mag wieder uns sehr, ja. Wir können diesen Namen mit ihr definieren. Oder mit seiner Mama. Sie war eine Hebamme. Sie hat 9 oder 10 Dörfer versorgt im Land. Vielleicht hat sie eben deswegen die Erziehung versäumt, ja. Dass das so ein schlimmer Mensch wurde. Weil die Mama war ein guter Mensch.
Aber war das immer schon so mit dem Namen? Dass sie das nicht mit ihm in Verbindung
Niemals.
Gebracht haben? Weil ich kenne zum Beispiel.
Niemals. Er ist einfach bunt schön. Für meine Kinder auch. Sie sagen, Mama, wir kommen immer überall als Erster dran. Und sie wollen das auch. Nicht der Schluss, jetzt warten, auch in Führerscheinprüfung.
Ach so, ja, okay.
Egal wo, ne?
Also die ziehen halt die Vorteile, die sehen nur die Vorteile, bin ich im Alphabet.
Ich schwöre dir, Nora, du kannst mit alle 4 sprechen. Sie würden diesen Namen, wenn der nicht ein bisschen schön wäre, anders, sofort hergeben. Sofort, also sie definieren das nicht mit ihm, ich auch nicht.
Das ist extrem spannend, weil ich habe mal mit
das
einem,
kann man, ja?
ich habe mal mit einem jungen Burschen, also der war 10, 11, ja. nach der Volksschule, weiterführende Schule, habe ich mal ein Gespräch geführt und er hat mir erklärt, also der wurde immer anders genannt und dann habe ich ihn gefragt und habe ich gesagt, du heißt doch gar nicht so, wieso, wie kommt das? Und dann hat er mir erklärt, dass der Name, den er eigentlich hat, der im Pass steht, den hat sein Vater ausgesucht. Der Vater war ein Gewalttätiger. Und er hat gesagt, ich möchte nicht
so heißen.
So heißen. Und weil er das komplett mit seinen 10, 11 Jahren damit assoziiert hat, dieser Mann, ein gewalttätiger Mann, der die Familie quasi zerstört hat, hat ihm diesen Namen gegeben.
Ja.
Er hat sich tatsächlich die Abkürzung, die Abkürzung des Namens des Großvaters.
Ja, der Emre auch.
Der hat geschaut, wie heißt der Großvater und hat von dem quasi den Namen genommen und eine Abkürzung und hat sich dann in der Schule so nennen lassen.
Ja, der Emre will auch nicht Yunus Emre angesprochen werden, weil Yunus hat er ausgesucht. Er will nur M rausgesprochen.
Also doch, also ja. Ne, das ist.
Er steht im Geburtsurkunde Yunus Emre. Yunus Emre ist ein Name von einem Ehrenmann, aber der will das nicht, weil er das so wollte.
Okay, darauf wollte ich hinaus. Also das heißt,
er will
der
nur Emre heißen,
das heißt, der Nachname ist egal, weil den assoziieren deine Kinder mit euch als Familie, die drei Schwestern, die
wir
Mutter.
Gehören zusammen,
ihr gehört zusammen, ihr seid ein Team.
Ja?
Aber der Vorname, den er ausgesucht hat, ganz explizit, den weigert er sich zu nennen. Ja, dann kommen wir der Sache schon näher. Genau,
genau so ist es.
Das hat mir dieser Bursche gesagt. Ich war so.
Gibt was zum Trinken?
Selbstverständlich. Und ich, der Bursche hat mir das damals gesagt und ich war so wirklich, ich habe mir nur gedacht, das ist spannend, dass der das schon mit 10, 11 verstanden hat, aber er hat das mit 10, 11 schon verstanden.
Ja.
Und jetzt muss ich sagen, jetzt hast du das alles erlebt.
Ja.
30 Jahre Gewalt, 30 Jahre...
Auch seelische Gewalt, nicht nur körperlich, auch seelische Gewalt, ja. Und ja, dankeschön. Ich kann dir das auch so. Super, danke vielmals, dankeschön.
30 Jahre, genau, eben, seelische Gewalt. Es ist ja nicht nur die
körperliche,
die physische, psychische.
Noch mehr weh.
Das ist eben, weil ich habe das mal gesagt, ich habe gesagt, so ein blauer Fleck oder so eine Wunde, die verheilt, also ne, jetzt optisch.
Ja, ja.
Aber die seelische Grausamkeit,
ja, ist auch schlimm, auf einen schwacheren Menschen hinzuschlagen, der sich nicht wehren kann, ja. Aber die seelische ist ja, da kommt ja auch, ne, kommt ja auch noch. Und vor Menschen auch erniedrigen. Er hat das geliebt, weil er gewusst hat, ich antworte nicht vor dem Besuch und ich streite mit ihm nicht, ja. Wenn ich allein war, natürlich habe ich mich gewehrt, umso mehr wurden die Schläge.
Ja, ja, natürlich.
Er hat immer gesagt, Mama, Ruhe. Die hat oft mich oder den Mund zugehalten, ist auf mir gelegen und hat die Schläge selber genommen. Sag, Mama, bitte Mund halten, dass es aufhört. Dass er aufhört, ja.
Das ist, in welchem Alter war das? Wie alt war deine Tochter damals?
Die Jasmin war in der Volksschule, glaube ich, mit 11 Jahren, glaube ich. Also ist sie 37.
So Volksschule, ja, ja, Ende der Volksschule, Anfang der Weiterführung.
Ja.
Ich meine, dann haben deine Kinder so viel mitgemacht. Wenn ich jetzt eine Tochter, die ich von dir kenne, ist der liebevollste Mensch, den ich kenne.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ich sage immer.
Die Phyllis kennst du.
Genau.
Sie hat einmal Fieber gehabt, war noch ein Baby, also klein, und hat geweint und wir haben ein Stockbett gehabt und hat damit die Jasmin aufgeweckt. Die Jasmin war oben und hat ein bisschen so halt Mama, Papa sprechen können. Also ein Jahr ist auseinander, ja. Ja, vielleicht war sie 3 und die Phyllis 1,5, 2, ich weiß es nicht mehr. Sie waren ganz klein und er musste in der Früh arbeiten, ja, ist eh klar, hat gesagt, bring die Kinder still oder nimm sie ins andere Zimmer. Und ich habe gesagt, Phyllis hat Fieber. Und ich habe ihr Zäpfchen gegeben, habe sie ins andere Zimmer gehört und dann haben wir gedacht, ich lege sie schlafen, ja. Auf einmal brüllt die Phyllis und die Jasmin schreit auch, ne. Steht er auf und sagt, Phyllis ist krank, hör auf, und hat das Jasmin so geschüttelt. Durch den Schütteln hat die Jasmin noch mehr geweint.
Logisch.
Er hat sie genommen und am Boden geschmissen. Mit voller Kraft. Die Jasmin ist ohne Luft so gelegen. Und wenn ich das heute mache, wenn er das heute machen würde, ich würde ein Messer nehmen.
Steht
ich würde
das
in die Küche laufen. Aber ich sage immer, warum? Warum hast du da nicht reagiert? Warum hast du ihn nicht umgebracht, während er schläft? Hättest du ihn nur umgebracht? Hättest du ihm nur? Ich habe gestern auch gesagt, ich erzähle in letzter Zeit, gestern war das erste Mal und heute, ich habe wirklich geträumt, ihn zu töten. Und heute sage ich, warum hast du genau diesen Moment, wo dein Kind so regenlos am Boden liegt? Ja? Was hätte passieren können, wenn ich besser gekommen wäre? Was hätte passieren können?
Vielleicht hätte er dich ja umgebracht.
Das ist ja das, weißt du, wie hätte das geendet, sage ich immer. Und dass ich da still da, ich habe geweint, bis ich habe dann nicht mehr, war nicht mehr bei mir. Ich habe sie in die Küche gebracht, ich habe ihr Wasser am Ding, ich habe sie geschüttelt und gerüttelt. Aber dieses Kind hätte müssen sofort ins Spital, weil die hätte können innere Verletzungen haben. Die Jasmin möchte jetzt seit 2 Jahren ein Baby. Vielleicht kriegt sie deswegen kein Baby. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie so viele Schläge von ihm kassiert hat. Und es sind so viele Momente, Nora, wo ich mir bereue, als Mutter nicht was gemacht habe. Nicht, vielleicht wäre ich da schon entlassen aus dem Gefängnis. Aber so ein Tyrann auf dieser Erde wäre weniger gewesen. Vielleicht hätten meine Kinder, die sind eh stolz auf mich, aber vielleicht noch mehr stolz gewesen. Die Mama hat uns beschützt.
Ich wollte gerade sagen, du hast mir gesagt, du hast ein dauerschlechtes Gewissen. Also ich fange auch an zu heulen. Also ich habe es jetzt lang genug irgendwie versucht zu unterdrücken, Momente. Aber es ist einfach extrem schwierig, da jetzt ruhig zu bleiben. Du sagst, du hast irgendwie ein dauerschlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber. Aber wohl wissend, dass deine Kinder so stolz auf dich sind. Ja. Für deine Kinder bist du das größte Vorbild.
Ja. Die Sibel, die Hirnforscherin, ist einmal gekommen von der Bushaltestelle, weil wir wohnen in Groß-Sensersdorf und da gibt es 2 Busse. 1 bis zur Grenze und 1 bis zur Endstation. Und wir haben ja beide Autos. Und die Herr Sibel war in der Mittelschule und hat kein Auto gehabt noch, war noch nicht volljährig. Und sie musste durch das Autokino und Wald nach Hause. Und wir haben angeblich beide das Telefon nicht abgehoben, weil sie wollte uns bitten, in dem Regen, dass wir sie dort abholen und ich renne gleich, weil meine Kinder anrufen. Sie kommt rein und sagt, ihr seid so gemein, ihr habt's beide nicht. Und die Sibel war immer schon ein Rebell. Die Jasmin und die Phyllis, die waren die, die leise waren, ja. Aber die Sibel war von klein auf schon immer ein bisschen rebellisch, ja. Und, ja, hat er gesagt, aus jetzt. Wir haben's halt nicht gehört. Und, schadet dir nicht, das bisschen gehen, ja. Geh du einmal in diese Schule und von in der Früh ist 6:30 und irgendwie hat, hör auf jetzt, es nimmt ein Ende und was willst du damit sagen und hin. Auf einmal sehe ich mit der vollen Box und Faust, dass Sibel einer gibt. Und ist Sibel mit vollem Kopf auf die Mauer. Sie schaut mich so an und macht so und sagt, ich hasse euch. Ich hasse euch. Rennt drauf und normal ist Essenszeit gewesen. Und wie sie raufläuft, ich habe meine Brust gehalten und was mir weh tut. Ich sag, warum machst du das? Warum tust du das? Ich habe versucht, auf ihn zu schlagen, ja, von hinten. Und dann hat er mich auch gewürgt und genommen. Du erziehst dieses Monster. Also meine Tochter hat er Monster genannt, weil sie zurückredet. Weil das geht gar nicht.
Geht für ihn gar nicht in seiner Welt. Und das ist deine Tochter genau, in dem Fall. Genau. Ne? Es ist ja nicht eure Tochter, sondern deine.
Ja, immer wenn es schlimm war, ist da meine.
Der Klassiker.
Und dann sehe ich auf der Mauer Blutspuren. Blutspuren, ja.
Das heißt, er hat sie verletzt.
Ja, und ich habe gesagt, Sibel, ich möchte dein Ohr anschauen. Geh weg, ich hasse dich. Geh weg, ich hasse dich. Ich möchte anschauen. Dabei hat sie die ganzen Ohrringe da reingekriegt, 3 oder 4, und das hat geblutet. Aber es hätte auch das Ohrtrommel können sein.
Genau, das Trommelfell.
Die hätte schlecht sterben können. Und dann hat sie mir einen Zettel geschrieben und hat geschrieben, ich hasse dich dafür, Mama, dass du nicht die Rettung geholt hast. Ich hasse dich dafür, dass du nicht die Polizei angerufen hast. Ich hasse dich dafür, dass er neben mir schlafen und ich ihm schnarchen musste. Weil unser Schlafzimmer war oben. Ich habe mit ihm nichts geschlafen. Ich habe immer unten geschlafen, weil ich gesagt habe, wegen Schnarchen und so, weil ich ihn schon damals mit meiner Freundin erwischt habe. Wir haben die Betten getrennt. Ich habe schon lange keinen sexuellen Kontakt mehr gehabt zu ihm. Und deswegen hat er oben geschlafen und Sibels Zimmer war hier. Da hat sie geschrieben, ich hasse dich, dass dieser Monster neben mir schlafen durfte und ich ihm die ganze Nacht hören musste und sie ist abgehauen. Sie hat ihr Koffer gepackt, ist nach Istanbul, hat ihre Schule schon vor Monaten reserviert. Sie hat gewusst, dieser Tag wird kommen, wo sie ausreisen wird. Mein Vater in der Türkei, ich sage, ich suche die Sibel, Sibel ist hier in Istanbul bei mir. Sie kommt jetzt in eine gute Schule. Ich bezahle ihr die Schule. Es war eine teure Schule. Ich bezahle ihr die Schule. 2 Jahre ist sie dann zurückgekommen. Also deswegen ist ihr Türkischbildnis auch sehr gut. Die Geschichte in der Türkei, also alles Mögliche. Die Sibel, und sie hat gesagt, Mama, in der Zeit habe ich mir oft gewünscht. Ich habe mich befreit. Und wie geht's meinen Geschwistern? Wie geht's Mama?
Darf ich dich fragen, 28 Jahre sind jetzt nicht 5 Monate oder so. Ja. Warum hast du dich nicht getrennt?
Das meine ich ja. Das sage ich heute zu Frauen und dann fällt mir sofort meine Geschichte ein.
Weil ich kenne zum Beispiel
eine. Oder viele sagen, warum hast du 4 Kinder gemacht? Ne?
Genau, weil ich kenne eine Frau.
Es geht nicht nur mit Liebe. Kinder machen ist nicht nur Liebe.
Richtig. Ich kenne eine Frau, die zum Beispiel sich schon trennen wollte nach der Hochzeit. dann ist sie schwanger geworden mit dem ersten Kind, das Kind kam, da wollte sie sich trennen, dann war sie wieder schwanger. Und dann stand sie irgendwann vorm Spiegel, hat sie mir erzählt und hat sich gedacht, das war's. Ich habe es nicht geschafft, mich alleine zu trennen. Als ich ganz alleine war, hätte ich meine Tasche packen können, er hätte mich nie gefunden.
Das meine ich, das kann ich jetzt alles noch.
Es hätte mich nichts mit ihm verbunden. Weil wenn du Kinder hast, geht's ja prinzipiell bis zum Lebensende. Du wärst frei gewesen. Und dann sagt sie, und dann auch mit einem Kind wäre es noch einfacher. Sie sagt aber, mit zwei Kindern habe ich in den Spiegel geschaut und habe fast schon resigniert und habe gesagt, jetzt ist es. Aber
solche Gedanken habe ich auch gehabt.
Aber interessant,
welches Kind findet er und tötet er?
Und interessant ist aber, dass nach dem zweiten Kind die mehr Stärke hatte als je zuvor und dann gegangen ist, was sie vorher sich nicht eingestehen konnte. Als das zweite Kind auf die Welt kam und sie sich in den Spiegel geschaut hat, hat sie gedacht, das geht sich, das wird nicht
mehr. Ich habe diesen Mann gehasst abgöttisch. Ich habe, da war keine Liebe mehr, da war kein Respekt mehr. Aber diese 6 Monate, ja, haben wieder meinen Kopf gewühlt. Nicht Liebe, aber
ja, man,
was anders.
Man hofft ja, also man ist ja auch nur ein Mensch, der dann auf Zuneigung.
Nach so und viel schlimmere Sachen hofft man immer noch, dass die Kinder nicht einmal ohne Vater heiraten müssen, weißt du? Das ist ja immer so wichtig, wenn jetzt im Brautkleid der Vater da ist. Das ist, weißt du ja, wir haben die gleiche
Generation. In der ersten Sekunde denkst du dann, okay, das übernimmt der Großvater, den sie abgöttisch lieben, aber dann gibt's den Großvater nicht mehr.
Ja, das meine ich ja.
Und dann wird's kritisch. Das meine
ich, ja, ich weiß. Bei uns ist auch so, so denke ich.
Oder die Matura, oder?
Ja, mein Schatz. Genau solche Gedanken. Mark, geben ihm noch eine Chance, dass der Emre nicht allein heiraten muss. Aber es geht alles.
Aber es geht
die
alles.
Jasmin hat geheiratet ohne ihn. Schau, sie ist glücklich. Und das ist ohne den geliebten Opa sogar, weil der hätte müssen da. Weil wenn du heute meine Sibel fragst, wenn sie ihrem Doktor den weißen Kittel anzieht, das erste Mal, sie zieht ihn ja jetzt auch jeden Tag an, weil sie operiert ja schon an Mäuse, ja? Aber den Doktortitel, diesen Doktorkittel, wenn sie diesen weißen Kittel dann anzieht, in ein paar Monaten ist das soweit, ist sie am Zentralfriedhof beim Opa, das weiß ich. Opa, hier bin ich, ich hab's geschafft. Das erste zum Opa, weil das war ein Leben lang so, dass wir immer zum Opa gegangen sind, ne, wenn wir was geschafft haben. Auch wenn wir was nicht geschafft haben, sind wir zum Opa gegangen. Ne?
Auf der anderen Seite, das mit dem Opa, das ist einfach wichtig, dass die Kinder zumindest eine Stütze hatten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ganz oft denkt man sich im ersten Moment 28 Jahre und sie hat das nicht geschafft. Auf der anderen Seite denke ich mir, wow, 28 Jahre, sowas zu erleben und dann doch noch den Mut zu fassen, beziehungsweise du hast gesagt, er hat den Schlussstrich gezogen, aber auch da hast du ihn ja in erster Linie noch beschützt.
Ja.
Bist du eigentlich, nicht eigentlich, du bist ein absolutes Vorbild und es rufen dich wirklich Frauen von der ganzen Welt an. Ja. Ich habe auch gehört, aktuell gab es einen Fall, eine Frau aus Holland, die ihr Kind oder ihre Kinder gepackt hat, dich kontaktiert hat und mit dem Zug oder mit dem Bus hierher,
abgeholt.
Weil sie weiß, du bist
ich für helfe
die,
ihr.
Die Frauen wissen, du hilfst.
Ja.
Du redest nicht nur, du sitzt auch nicht hier, um deine Geschichte zu erzählen, weil das ist total interessant. Ja. Du hast am Anfang gesagt, gar nicht meine Geschichte in den Vordergrund. Bevor wir das Interview gestartet haben, hast du noch gesagt, bitte, es geht um die Arbeit.
Ja.
Aber ich finde, die Arbeit, das ist ja ein Zusammenspiel.
Ja,
ohne deine Erfahrung wärst du nicht die du jetzt bist. In
glaubst
deinem
du, dass
Job,
in Holland keine Sozialarbeiterinnen gibt oder Frauenvereine? Ganz bestimmt. Aber ich war ihr Ansprechperson, weil ich habe ja diese Gruppe mit 16.000 Frauen auf der ganzen Welt. Und dort mache ich auch Live-Sendungen jetzt im Facebook Live. Ne? Wir haben heute Thema Kindererziehung. Wir haben Kinder. Ich habe auch überlegt, über dieses Thema mit Orgasmus zu sprechen. Da werden mich viele Mütter verteufeln.
Natürlich, aber es gehört
das geht
dazu.
Nicht,
es
aber ich werde dazu, das zur Sprache nehmen. Ich werde allen Frauen sagen, wie wichtig das auch für eine Frau ist. Das habe ich vor, demnächst so ein Thema zu machen. Vielleicht nehme ich als Gast meine Tochter Sibel. Weil wenn doch eine Ärztin da ist, ja, egal welche, sie ist Hirnforschung. Aber gerade in der Hirnforschung weiß man, wie wichtig auch Sex für die Frau ist. Und nicht nur für den Mann, ja. Und da habe ich mir überlegt und die Sibel hat zugesagt. Sie hat gesagt, wenn ich zurückkomme, Mama, unterstütze ich dich dabei. Und das ist gut so. Ich kann auch andere Frauen ansprechen, ja, auch eine Gynäkologin. Im Spital kenne ich viele Ärzte, weißt du? die mit mir halt face to face, also so, ne, live machen und Frauen aufklären und sagen, bitte, es gibt Frauen, die kennen das, es gibt
ihr
junge Mädchen
Recht.
Mit 12, aber es gibt wieder Frauen mit 40, die kennen das nicht, die also schämt sich.
Ja, es geht darum, dass Frauen in jeglicher Hinsicht glücklich sind.
Natürlich, sie schämt sich, darüber zu erzählen und zu sprechen. Und das habe ich schon vor. Und bei dieser Frau Nora von Holland, entschuldige, war es so, sie war geschieden, natürlich von dem Mann, den Eltern ausgesucht haben, den braven Mann, wem hat sie gefunden? Das ist ja, ich sag immer, Frauen, bitte, ihr könnt es auch ohne Männer schaffen. Es muss nicht sofort ein Mann her als Ersatz, das muss nicht sein, sage ich zu meiner Phyllis auch. Ich sag immer wieder, ein Zeit lassen, du hast ein Martyrium hinter dir, warum muss wieder ein Mann kommen? Der, was kommt, war schlimmer als der Mann natürlich. Der war drogensüchtig, wollte nicht arbeiten gehen, musste sie arbeiten, noch nebenbei putzen auch, damit sie ihm seinen Drogenkonsum finanziert in Holland. So, jetzt konnte sie nicht weg, weil sie Angst gehabt hat, er bringt sie um oder die Kinder. Die Eltern und die Onkel hätten sie ausgelacht. Aha, jetzt bist du von dem guten Mann weg. Schied da noch recht. Nein? So, was glaubst du, was die Ärzte gefunden haben bei den Kindern? Im Körper. Wir haben die Kinder untersuchen lassen. Ich schwöre dir, da hat Zigaretten oder Drogen, was er geraucht hat, hat auf die Kinder ausgedämpft. Da waren genauso. Ich habe tagelang nicht geschlafen. Ich habe gesagt, Aische, hast du das gewusst? Hat sie im Kopf so. Sie haben mir das immer später erzählt. Ich habe gesagt, später erzählen, allein diese Alarmglocken, wenn dein Kind so angreift, ein Fremder, ein Mann. Das war der erste, der Vater von den Kindern, von dem wurde sie schon misshandelt. Jetzt kommt irgendein Idiot, der nicht einmal der Vater ist, oder egal wer, niemand darf deine Kinder anfassen.
Aber bei Frauen ist das ja manchmal, oder ganz
das
oft
hängt
auch
im Körper irgendwann, Nora, aber die Seele niemals.
Genau. Weil ich wollte gerade sagen, die Kinder, bei denen ist es ja wirklich die zarte Kinderseele, die haben sich nicht für diesen Mann entschieden, die haben nichts damit zu tun. Bei den Frauen ist es ja meist die falsche Scham. Bis die endlich mal Hilfe suchen, ja, ist es ja meist schon fast zu spät.
Zu spät, natürlich.
Und ich habe gestern mal gelesen, aktuell haben wir 25 Femizide in Österreich,
ja,
und wir haben erst September.
Ja.
Und Femizid nennt man, wenn Frauen von Männern...
25 oder ja, 25 ist
also
lieber.
Der aktuelle Stand besser, war bei mir 25.
Letztes Jahr waren es, glaube ich, 34, gell?
Ich
ja,
meine, es waren...
Immer,
genau. Und 25 im September... Das, ich will mir gar nicht ausmalen, was Ende des Jahres passiert. Und man hört es leider immer und immer und immer wieder. Und jetzt kommen wir wieder auf deinen Verein Yetish Batshim. Du bist sogar jetzt von der Presse nominiert für die Österreicherin des Jahres in der Kategorie humanitärer Bereich.
Ja.
Und man kann für dich noch im Internet voten.
Bitte, 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 bis 3. Oktober. Es geht bis am 4., aber am 4. ist es Schluss angeblich. Also bis 3. Oktober für mich voten.
Kannst du es auch direkt in die Kamera
ja,
sagen?
Ja, genau. Presse, das heißt...
Wir können den Link einfügen.
Ja, Austria, irgendwas mit Austria. Warte mal, ich muss nachschauen. Das ist dann irgendwann im Oktober im Fernsehen.
Genau.
Und man kann für mich, vielleicht kann man das zeigen am
Telefon.
Genau,
wir werden den Link einfügen.
Okay, ja, bitte.
Und bis zum 3. Oktober kann man für dich voten.
Ja.
Humanitärer Bereich.
Ja. Link reingehen und so, also alles akzeptieren und runtergehen, da kommt gleich ein Foto von mir.
Hanife Ader.
Und das sind die 5 Damen. Ich wünsche Ihnen allen Glück. Natürlich möchte ich gewinnen. Und die erste bin gleich ich, Hanife Ader.
Damit auch deine Arbeit weiter geteilt
ja,
wird.
Das ist so
die ist
schön.
Ja schon über die Grenzen Österreichs.
Ja, das ist so schön,
bekannt,
dass man aufmerksam wurde. Weil mein Verein finanziere ich rein vom Flohmarkteinkünften. Und manchmal haben wir halt Spenden, wenn ich Aufrufe mache, ja, für ein Flugticket oder so. Aber unbedingt bitte, bitte auch, wenn jemand spenden möchte, immer da, also Ich kann dir auch gerne unsere Vereinkontonummer geben.
Wir können auch die E-Mail-Adresse beziehungsweise deine Webseite einblenden. Ja.
Webseite habe ich nicht, weil wir haben uns nicht gekümmert. Und ja, Facebook haben wir und so alles.
Genau.
Irgendwer hat mir mal angeboten, er macht uns eine Webseite gratis. Also wir haben das nicht bezahlt und wir haben das wieder zugemacht und.
Aber es spielt keine Rolle, weil ich einfach merke, dass die Frauen, die Hilfe brauchen, kommen zu dir. Jette Spatschim.
Genau.
Ich habe jetzt eine persönliche Frage an dich oder sogar zwei persönliche Fragen. Bist du aktuell in einer Beziehung?
Nein. Nein.
Wie lange bist du schon alleine?
11 Jahre. 12 werden es jetzt.
Und magst du ganz kurz sagen, warum du so lange Single bist?
Ja, das Vertrauen fehlt. Das Vertrauen fehlt. Und ich denke mir auch, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, ja, und der vielleicht auch mich im Haus besucht, ich möchte meinen Kindern, egal wie alt sie sind, der Emre hat gesagt, Mama, bitte nimm dir einen Lover und lass mich in Ruhe, wenn ich oft ihm drücke und schmuse und Bussi gebe, ja. Sag ich, du bist mein Lover im Haus, da kommt kein anderer rein, ja. Mama, du darfst. Aber allein dieser Gedanke, dass der jetzt reinkommen konnte, irgendwas meinem Emre oder Sibel sagen könnte, ja. Ich weiß es nicht. Alles spielt eine Rolle. Wenn ich einmal einen Partner habe, ich habe einmal gesagt, er soll ein Österreicher sein, ich weiß nicht warum, älter sein als ich, er darf nicht jünger sein als ich, ja, wo ich ein bisschen eine Schulter habe zum Ausweinen oder mit ihm die Welt bereise, kann auch sein, aber in seinem Haus und alles, was passiert in seinem Haus, nicht in meinem. Nicht dort, wo meine Kinder Paradies und Hölle auf einmal gesehen haben.
Das ist ganz wichtig, das so strikt zu trennen.
Genau, ja. Viele haben gesagt, wenn ich Frauen von der Straße hole, ich habe 380 Quadratmeter, das Haus habe ich mit meinem Vater gebaut vor 23 Jahren, da war ich hochschwanger. Sie sagen, Hanni, warum nimmst du das nicht in dein Haus? Ganz einfach, von mir können die Frauen alles haben, aber nicht in diesem privaten Bereich, was meinen Kindern gehört. Nicht nur Nora, dass sie da die Hölle schon erlebt haben in dem Haus. Jetzt kommen diese Frauen mit den Problemen. Es ist einmal ganz was Negatives in das Haus.
Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen und da schließt sich schon der Kreis. Dieses, woher nimmst du denn diese Kraft? Weil jede Frau, die mit ihrer Geschichte kommt, reißt ja bei dir alte Wunden auf. Mhm. Das heißt, normalerweise sagt man ja so, Zeit heilt alle Wunden und man könnte dann das mit einer Therapie. Aber bei dir, du bist ja jeden Tag mit Gewalt, Femizid etc. Konfrontiert. Mhm. Da ist wirklich meine Frage, wie schaffst du das? Weil es ja auch eine psychische Belastung
ist. Darf ich dir was sagen, Nora? Die Dame, was wir von Holland geschickt haben, das war erst vor 14 Tagen. Die ist jetzt bei ihrer Mama zu Hause, hat mittlerweile schon einen Job dort. Dadurch, dass ich auch Politiker kenne in der Türkei, habe ich auch geschafft, dass ich eine Politikerin angerufen habe in dem kleinen Dorf, dass sie in die Stadt kommt und eine Arbeit findet, ja. Und die Mutter von der Frau hat zu mir gesagt, wenn in nächster Zeit in deinem Leben super tolle Dinge passieren, hast du das mir zu verdanken. Hab mir gedacht, hallo, warum habe ich das der Mutter von der, weil sie nur für mich betet. Mich und für meine Kinder. Weißt du, Nora, für viele würde das vielleicht abergläubisch klingen, ich glaube daran. Meine Tochter hat eine schwere Prüfung gestern geschafft. Eine ganz schwere Masterprüfung hat sie geschafft. Eine Arbeit, die muss man nicht schaffen. Da kann man auch wiederholen. Und ich tue das mit dem verbinden. Ich sage, das war sie.
Das und ist auch ganz wichtig. Das war Glaube, sie. Der Glaube, ja, ist so wichtig.
Natürlich
in
war
dem
zuerst
Moment.
Meine Tochter. Natürlich hat meine Sibel gelernt. Meine Sibel bin ich stolz. Aber hat nicht diese Frau vor 14 Tagen zu mir gesagt, es werden so tolle Sachen passieren in dein Leben? Da, mit dem, ist auch nicht so lang her. Dich habe ich kennengelernt. Gestern die Ding und dann vorgestern Frauenring-Chefin, die Claudia Fieben, die hat mich so geehrt. Sie hat mich auf die Bühne geholt und hat gesagt, ich möchte euch die Hanife vorstellen. Und da waren großartige Frauen dort. Es waren Frauen da, die ganz am Spitz von Österreich sitzen waren da. Und das ist das alles passiert und das ist das Dankeschön. Und daher kommt die Kraftquelle. Jede Frau, die ich rette, auch wenn sie niemand hat, ich befriedige meine Seele damit. Weil meine Schreie hat keiner gehört. Ich habe ihre Schreie gehört. Deswegen arbeite ich seit 4 Jahren mit Stopp. Stopp heißt Stadtteile ohne Partnergewalt. Das hat die Frau Rösselhummer Maria, sie ist die Chefin von den autonomen Frauenhäusern. Würde ich auch mal gern zu dir zum Interview bringen.
Sehr gerne,
Bitte, bitte.
sehr gerne.
Und ihre Antworten sind goldeswert, ja. Ich arbeite mit ihr Tag und Nacht zusammen. Und von Anfang an bin ich mit ihr. Stopp heißt, ist ein Nachbarschaftsprojekt. Stopp heißt, was machst du, wenn beim Nachbarn jetzt du Schreie hörst? Wie verhaltest du dich? Wir lernen das. Wir gehen von Tür zu Tür, klopfen an. Wir dürfen das. Wir fragen, bitte, bitte, hören Sie uns zu. Was machen Sie? Indem Sie vielleicht ein Stück Butter verlangen oder zwei Eier verlangen. Unterbrechen Sie mal den Streit. Ja, ich bin der Nachbar. Bitte haben Sie zwei Eier. Nein, ich meine,
ganz banal eigentlich.
Genau. Ja. Oder die Polizei anrufen. Was macht man? Weil es ist nicht mehr privat, liebe Nora, was beim Nachbarn passiert. Solange du Kinderschreie hörst, man hört das schon, wenn ein Kind jetzt aus Laune schreit oder wenn ein Kind qualvoll schreit. Wenn es irgendwo, ich möchte nicht wissen, wie diese Kinder mit den Zigaretten geschrien haben, weil das sind andere Schreie. Man kann das unterscheiden. Man kann unterscheiden, ob jemand zum Vergnügen schreit, ja, ich will jetzt eine Milchschnitte, oder ob ich jetzt gerade getreten werde oder geschlagen werde. Und das kann man. Und das kann man bei uns beim Stopp lernen. Wir haben auch Männertische. Wir haben auch Männertische und es gibt schon so viele Stoppstellen in Österreich. Ich war auf Pressekonferenz mit dem Innenminister auch und mit der Maria. Also die haben uns auch geholfen mit, glaube ich, 980.000 Euro. Das hat natürlich mit meinem Verein nichts zu tun, Nora. Aber das ist egal. Hauptsache, es kriegen die Frauen. Ja, wir haben dann etliche Stellen jetzt, Stoppstellen, Anlaufstellen. Und ich hoffe, das wird noch mehr. Am 8. Oktober habe ich ein Frühstück mit der lieben Maria in Wiener Neustadt. Was machen wir dort? Ich habe schon mit den Frauen gesprochen, die tun schon die Frauen mobilisieren. Wir treffen uns dort zu einem Frühstück und wir bringen ihnen Stopp nahe. Wir erzählen ihnen, was Stopp ist. Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mich von Partnergewalt schützen? Wie kann ich mich überhaupt von Gewalt schützen?
Da hat mir auch, das ist eine ganz interessante Geschichte, da hat mir auch eine Frau mal erzählt, sie hat gesagt, sie ist mit ihrem gewalttätigen Ehemann im Auto gesessen und sie wusste genau, wenn wir jetzt zu Hause ankommen, bringt er mich womöglich um. Sie war an der Tankstelle, aber sie wusste nicht, wie sie auf sich aufmerksam machen soll. Was soll sie jetzt dem Tankwart sagen, dass der merkt, diese Frau ist
in Gefahr? Ja, früher hat es ein Zeichen gegeben, ja.
Genau, das ist aktuell auch auf
YouTube. Ja, aber viele kennen das halt nicht, ne? Ich würde an ihrer Stelle vielleicht, wenn es sich ausgeht, irgendeinen Zettel schreiben und ihm in die Hand drücken oder also einfach bemerkbar machen, ja, oder einfach losschreien. Oft sind diese Schweine solche Feiglinge. Die können das nur bei den Frauen, weißt du? Nicht bei den. Wenn doch ihr dort ein Mann ist, da schreie ich, hallo, helft's mir. Es passiert hier gerade was, ja. Ich glaube nicht, dass der irgendwas tun kann, wenn ein anderer fremder Mann da ist. Die sind ja nur stark, wenn die Frauen alleine sind.
Ja, ja, klar, die sind die Frauen überlegen.
Das habe ich gesehen, die Wegweisung, wie der akzeptiert hat, mein Mann. Der immer auch von Mord und Totschlag geredet hat. Der war so klein vor Polizei und Richter dann.
Hat mir auch mal ein Anwalt gesagt, nachdem er da eine Scheidung vollzogen hat.
Das sind keine Männer, das sind wir los.
Ja, nachdem er eine Scheidung vollzogen hat bei Gericht, hat er gesagt, vor der grauen, also hat er dann seiner Mandantin gesagt, vor der grauen Maus hatten sie Angst.
Ja.
Und sie sagt, ja, sie wissen ja nicht, was hinter verschlossenen Türen alles passiert. Da ist er der Große.
Ja, sehen Sie. Ja,
das ist Wahnsinn.
Oder ein Polizist hat zu meiner Tochter gesagt, bei der Aussage, weil meine Tochter hat mir gedroht, Mama, sobald du zu dir kommst, die Jasmin, und wieder sagst, das war ein Einbrecher und nicht der Vater, ich werde meine Geschwister nehmen und du wirst uns nie wiedersehen. Ich werde das Land verlassen. Sie hat mir gedroht. Und da habe ich beim Polizisten gesagt, angeblich, kann mich nicht mehr erinnern, weil es hat mir danach dann erzählt, glauben Sie bitte nicht, wenn Sie ihn sehen, es sieht aus wie ein Engel. Also, es hat der Polizist gesagt, ich habe deinen Vater gesehen, für mich schaut er aus wie der Teufel.
Ja, ja.
Aber für deine Mama hat er ausgesehen wie ein Engel. Weißt du warum? Weil immer diese Gesellschaft ihm als anständig und brav und mich halt ein bisschen koscherte, die gesprochen hat und so, ne, getan hat, offen war, nicht zugedeckt, nicht muslimisch, nicht so halt, ne? Und er war immer der Brave. Und das war das wahrscheinlich im Unterbewusstsein. Bitte, bitte, auch wenn er ausschaut wie ein Enkel, der hat nicht ausgeschaut wie ein Enkel. Wie kommt die Mutter darauf?
Ja, aber das ist die Assoziation aus der Gesellschaft und der Familie eben. Man ist nicht dem, man entspricht nicht dem, was die eigentlich
von dir wollen. Ja, er ist der Teufel, bitte, bitte. Und meine Telefonnummer, Nora, bitte, bitte. Meine Telefonnummer ist nicht geheim. Die lautet 0699 1778 1768. Ihr könnt mich auch um 3 Uhr in der Nacht anrufen. Es piepst bei mir. Ihr könnt mir ein Messenger, ein WhatsApp dringend, weil viele rufen die Polizei nicht an. Ich rufe die Polizei für sie an. Das mache ich sehr gerne. Und egal, wo ihr seid, Graz, Linz, von Graz haben wir auch gesagt. Letzte Woche habe ich die Polizei angerufen. Nach Graz. Natürlich die Grazer Polizei. Das geht alles. Sie glauben, sie sehen bei mir halt diesen, das war bei meinen Eltern auch so. Obwohl ich meinem Papa gezeigt habe, wie man die Rettung anruft, er hat immer gewartet, bis ich komme und die Rettung für ihn anruft. Ja. Es ist so, ich bin da für euch.
Das wollte ich gerade sagen, das ist es ist kein Job, es ist 24/7.
Genau.
Ja, du bist jederzeit für die Frauen da, du bist für jeden da, der dich braucht. Und eins hast du mir im Vorfeld gesagt, dieses Emotionale, das ist immer nur, wenn es um dich geht, ja. Wenn es um die Frauen geht, kämpfst du wie eine Löwin.
Ja, genau.
Und ich finde, wir sollten so dankbar sein. Und wir sind sehr dankbar, dass es Menschen wie dich gibt.
Ja.
Und ich hoffe so sehr, dass noch viele, viele weitere Frauen folgen.
Ja.
Und ich freue mich so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Wobei es eine Stunde vor dem Interview wieder einen Notfall gab, zu dem du noch eilen musstest.
Ja, eine 16-Jährige auch, ja.
Und ich bin sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast. Mhm. Und das wird auf jeden Fall nicht unser letztes Gespräch sein.
Nein, Nora, darf ich dir ganz kurz was sagen?
Selbstverständlich.
Ganz kurz. Wir haben eine Wegweisung gehabt von einem Schwerverbrecher. Also der hat die Frau wirklich schwer verletzt gehabt. Und die Wegweisung, er war im Gefängnis, er ist entlassen worden. Und die Wegweisung immer wieder verlängert. Und sie ruft mich an und sagt, bitte Abla, es ist eine Landsmännin, genau vis-à-vis von meiner Wohnung eine Gestalt im Wald. Und das ist er. Das ist seine Gestalt. So, ich habe die Polizei angerufen und ich habe gesagt, bitte zu dieser Adresse. Und was ist da? Da darf ja jeder stehen. Sonst der Dame, da darf jeder stehen. Ich habe, nachdem ich 5 Minuten mit ihm diskutiert habe, ich gesagt, wenn der Frau heute was passiert, bin ich morgen in der Zeitung und werde sagen, dass sie nicht reagiert haben. Ja, ich schicke schon jemand hin. Das ist es. Wissen Sie, man muss die Frauen auch ernst nehmen. Ich rede nicht nur, ich arbeite mit der österreichischen Polizei gut zusammen, Gott sei Dank. Aber es gibt auch solche Fälle. Man muss jeden Anruf ernst nehmen. Wissen Sie, allein, wenn wir jetzt eine Demo haben auf der Straße, die ist oft so harmlos, das sind 1000 Polizisten. Wenn sich der Staat dorthin 1000 Polizisten hinstellen leisten kann, wieso kann ich bei dieser Frau oder der anderen Frau, egal, auch wenn das 1000 Frauen sind, könnte mal 1000 Mal die Streife schicken.
Ich weiß nicht, wie der
aktuelle... Das beruhigt auch die Nerven von dieser Frau.
Absolut, absolut. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Also ich habe im Zuge meiner Recherche auch mitbekommen, dass wenn auch eine Frau anruft, ja, dass es dann heißt, na, wir können ihn nicht also der Wohnung verweisen, weil er hat ja nichts getan.
Ja.
Und sie weiß aber, wenn er heute Abend nicht der Wohnung verwiesen wird, geht es rund,
dass er dann handgreiflich wird.
Und die Polizei sagt, die ist dann machtlos.
Ja. Muss man warten, bis was passiert?
Das habe ich mich dann auch immer wieder gefragt. Warum muss man warten, bis was passiert?
Weißt du, was war, Nora? Die Polizei hat mich zurückgerufen und gesagt, so, gnädige Frau, die Gestalt haben wir nachgeschaut, da war keine Gestalt. Pass auf, ich rufe die Frau an und sage, danke, danke, die Streife ist 2 Mal vorbeigefahren, der ist eh weggelaufen und ich kann jetzt besser schlafen. Habe ich dann zurückgerufen, habe ich gesagt, die Frau bedankt sich bei Ihnen. Weil das war für sie eine... Allein, dass ich eine Frau, weil diese Frau hat Kinder. Wenn sie unruhig ist, sind die Kinder auch
unruhig.
Natürlich. Das zahlt genauso ihre Steuern, ihre Eltern, ihre Vorgänger und Polizei. Also ich meine ja nur...
Dein Freund
wenn
und
ich, Ja, wenn ich doch auf der Straße so viele Polizisten hinstellen kann, wird auch berechtigt sein. Ich sag das ja nicht. Dann werde ich auch in diesem heiklichen Fall auch... Warum nimmt man die Frauen nicht so ernst? Weißt du, ich will, dass man... Noch mehr, in der Türkei gibt es schon zum Beispiel, Gott sei Dank, da gibt es ein Band, ja, das ist mit der Polizei verbunden. Wenn sie jetzt da drauf drückt, kommt die Polizei. Das können sich wahrscheinlich wieder, ich will nicht sagen, wieder Leute leisten, die Geld haben. Ich weiß es nicht. Ich muss mich da noch herum recherchieren. In der Türkei ist jetzt das Waffengesetz besser geworden, Gott sei Dank. Einer, der auffällig ist jetzt zu Frauen, darf keine Waffe mehr besitzen. Eine Besserung, ein Licht im Tunnel, ja. Da passiert auch genug Morde. Aber ich freue mich immer wieder, wenn so, das war nämlich meine Idee. Ich habe immer davon geträumt, dass jetzt nach einer Wegweisung etwas bei dem Mann ist oder bei der Frau, auch bei diesem Mann, der sich, sobald er sich nähert, dass bei der Polizei es piepst. Ich habe oft so Pläne, Nora, das und denke, weißt du, wie kann ich schützen Frauen und was kann ich
können
machen?
Letzte Frage, können wir Frauen schützen?
Ja, indem wir eben diese Dinge vielleicht besser angehen, was ich vorgeschlagen habe, die Frauen ernst nehmen und auch mehr Geld in die Politiker sollten auch mehr Geld in diese Frauenvereine und Organisationen, weil immer wenn ich sehe das bei unserer Maria, die muss immer klopfen und bitten und betteln, ja, dass wir wieder was bekommen. Und
im Zuge meiner Recherche habe ich auch noch herausgefunden, es handelt sich bei den Frauen nicht immer, so wie man es glaubt und wie man es immer so pauschal sagt, nicht immer um Frauen mit Migrationshintergrund. Nein. Das passiert auch österreichischen
natürlich,
Frauen.
Natürlich, sage ich immer wieder. Und weißt du?
Und es kommt auch in den besten Familien vor und auch in den besten Bezirken.
Natürlich, natürlich.
Nur da wird es irgendwie anders gehandhabt.
Genauso
da
ist es.
Nicht an die, wird's nicht an die
genauso ist
gehandelt.
Es. Und töten tut jedermann, habe ich gesagt. Es tötet der österreichische Polizist, der Richter tötet, der Anwalt tötet, der Gastarbeiter tötet, der Ägypter tötet, der Türke tötet. Von jedem Ort tötet der Mann.
Es hat nichts mit dem Bildungs-
Nein, aber die Claudia hat gestern was Schönes gesagt, das hat mir so gefallen, ohne irgendwie rassistisch, weil da ist um irgendwas Rassismus gegangen und hat gesagt, die Claudia ist ja eine Österreicherin, das ist die Geschäftsführerin vom Frauenring, hat gesagt, aber wer es tötet ein Österreicher, da ist der Mörder im Vordergrund, der arme Polizist, wer weiß denn, was passiert ist, weil der verletzte Mörder, glaube ich, oder davor war ein Polizist. Von dem hat man ganz kurz gesprochen, hat die Claudia gestern gesagt.
Deswegen ist es wahrscheinlich am
ganz kurz. Wir wissen nicht einmal, ob der verurteilt wurde, ob man ihn gefasst hat, weil das ein Österreicher war, hat sie gesagt. Aber weh, das macht ein Afghaner oder Ägypter oder Türke. Und das hat mir so gut gefallen, ja, weil ich bin Österreicherin und Türkin. Also ich bin egal wo, ja, ich bin Frauenpolitik. Ich bin dort, wo Frauen mich brauchen.
Genau.
Ja?
Und das hat keine Grenzen.
Nein, und das hat auch keine Farbe, Religion. Ja, und das habe ich so toll gefunden, dass das die Claudia gesagt hat gestern, ja. Und wie, das macht ein Ausländer und das schreiben die Zeitungen und wieder einer, ne? Wieder ein Flüchtling und wieder einer, der hergekommen ist. Aber es passiert auch, es tötet auch der Österreicher, der Alexander Leitner. Sie hat ja vor 5 Jahren zusehen müssen, wie der Vater sie mit der Axt die Mama umgebracht hat.
Ja. Das hatte ich auch schon wieder verdrängt.
Ja, das ist eine Freundin jetzt von mir. Sie sagt, ich habe ihr Mut gemacht bei einem Interview. Da war ich nämlich auch kurz mit der Maria, ihrem Bruder, im Fernsehen. Maria war die Frau vom Ex-Jugoslawien. Der Bierwirt hat sie umgebracht. Der Bierwirt, erinnere dich.
Oh Gott.
Bierwirt mit Sigi Mauer zur Verbindung, ja.
Alles klar.
Der
ja,
hat
ja,
die
ja,
Maria
ja,
umgebracht. Sie hat Maria geheißen. Und ich war mit ihrem Bruder kurz ein Interview nach dem Gerichtssaal beim Fernsehen. Und das hat die Alexandra gesehen. Sie hat immer gesagt, Pap, ich bin eine Tochter von einem Mörder, hat sie immer gesagt. Ich bin eine Tochter von einem Mörder, ja. Sie hat ihn sogar im Gefängnis besucht. Sie hat ihm sogar verziehen, um mit sich klarzukommen.
Um mit sich klarzukommen.
Ja, ja, er ist dann dort gestorben. Und sie hat dann gesagt zu mir, sie hat mir so einen langen Brief geschrieben und hat mir das geschickt, also, und immer WhatsApp, immer doch, wer ist das? Du hast mir Mut gemacht, aufzustehen. Ich werde wieder rausgehen. Ich werde über meine Geschichte sprechen. Und das ist mein Ziel, Nora. Wenn ich hier bei dir sitze und vielleicht 2 Frauen Hoffnung mache, oder eine Frau, ist das schon für mich der Tag gerettet.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Und
nur nicht schweigen.
Genau.
Nur nicht schweigen. Immer Polizei anrufen. Meine Jasmin hat dem Richter gesagt, Herr Richter, wenn Sie einen Mann, der auch selber damals ein Kind, ja, 18 war er, 28 Jahre zeigen, alles, was er macht, ist richtig, ohne dass er Strafe kriegt, wie die Kinder, ne? Kinder kriegen Strafe. Sie mussten in der Ecke stehen, dort kriegen sie Schläge.
Ja.
Sie werden bestraft. Aber er wurde nie bestraft. Und wenn Sie einem Menschen 30 Jahre lang zeigen, dass er Recht hat, indem man ihm nicht anzeigt.
Ja.
Ja? Und. Er hat eine weiße Weste. Da wird er glauben, alles, was er tut, ist richtig.
Genau.
Und so und er kann kommt er leben. Davon. Genau so ist es.
Hani, für vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Frauenhelpline anrufen.
Genau, Frauenhelpline, ja, Yetish Batschim, alle Möglichkeiten genau, ausschöpfen.
Polizei.
Sich auch vorher vielleicht vorab informieren, bevor man dann tatsächlich die Tasche packt. Da gibt es viele, viele Wege und Möglichkeiten. Ich drücke dir die Daumen für die für das Voting. Ja, mhm. Wir werden alle voten, wir werden das einblenden.
Bitte. Und das Visumgesetz, ganz kurz. Viele Frauen haben Angst jetzt, wenn sie niemand hier haben und sie reichen die Scheidung ein, dann kriegen sie kein Visum. Wenn ihr in ein Frauenhaus kommt, garantiere euch, ihr kriegt euer Visum weiter. Lasst euch nicht unterkriegen und schlagen und misshandeln und drohen, dass die Kinder vom Jugendamt genommen werden. Viele Frauen werden so unterdrückt und angelogen. Weil der Mann sagt, sobald du die Scheidung einreichst, ist manchmal auch wahr. Weil wenn sie geschieden ist, hat sie ja keinen Aufenthalt hier dann nach einer Zeit. Ne? Aber wenn du in ein Frauenhaus kommst, wenn du dich da rausrettest, glaub es mir, da gibt's Leute, die dir helfen, dein Visum zu bekommen. Und keiner nimmt eine Frau das, keiner Mutter nimmt man das Kind weg. Ich war in einem Gefängnis, eine Frau betreut, die durfte vom Spital ins Gefängnis mit ihr Baby rein. Also, wenn man da nicht das Baby wegnimmt, warum soll man dir das Baby wegnehmen?
Also das heißt...
Sie durfte wirklich mit ihrem Baby nach dem Spital wieder in ihr Zimmer. Die hat dort ein schönes Zimmer gehabt, mit Küche, ja. Natürlich hat sie was angestellt, sie musste ihre Strafe. Aber man hat ihr, das sage ich als Beispiel, weil unsere Frauen krank, weil sie krankhaft Angst haben, weil die erste, was die Männer drohen, na lass dich nur scheiden. Österreichischer Staat kommt und nimmt dir die Kleine weg. Wenn man da schon nicht das Kind wegnimmt, ja? Weil keiner will, dass ein Kind im Gefängnis groß wird oder 2 Jahre lang, ne? Also nimmt man die, nicht die Kinder weg. Lasst euch nicht anlügen und unterdrücken.
Das ist das ist auf jeden Fall für eine Fortsetzung extrem gut, dass wir da natürlich mal ein bisschen auf die Rechte eingehen, welche
unbedingt
Rechte die Frauen haben und mit welchen Ängsten sie konfrontiert werden. Jetzt muss ich leider.
Wir können wochenlang reden und wir werden
durchgehen.
Immer.
Ich danke dir und ich danke dir vor allen Dingen im Namen aller Frauen, aber ich danke dir auch in erster Linie, dass du dein Lachen nicht verloren hast.
Nein,
und dass du so vielen Frauen Mut machst.
Genau
und
so.
Wenn ich dich anschaue, ich sehe keine gebrochene Frau, sondern ich sehe eine starke Persönlichkeit. Ganz genau, ich sehe eine ganz starke Persönlichkeit und ich freue mich auf noch ganz, ganz viele Interviews mit dir und die Frauen, die dich brauchen, können sich dankbar schätzen, dass es dich gibt.
Und bitte mich voten, also eure Stimme. Ich brauche diese 10.000 Euro für meinen Verein, weil die ersten 3 Damen kriegen 10.000 Euro. Bitte, bitte,
wir
bitte.
Wir drücken die Daumen, wir werden das
für 10.000 Euro muss ich jahrelang Flohmarkt machen. Umarmen nochmal, komm,
danke
das
schön.
Ja.
Danke, dass du da bist.
Mein Schatz, oh Gott, riechst du gut.
Dankeschön. So, das war's mit I Can Hear You für heute. Hanife hat mich geflasht, zu Tränen gerührt und bin mal gespannt auf meinen nächsten Gast. Falls ihr auch gespannt seid, unbedingt wieder einschalten. Nächste Woche I Can Hear You.